Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Dr. Clara Herdeanu ist nicht nur promovierte Linguistin, sondern auch PR-Professional und Kommunikationsexpertin. Als Lead Communications Managerin betreut sie die nationalen und globalen Kommunikationsaktivitäten des Technologieunternehmens Xayn AG. Zuvor arbeitete sie bei der internationalen Tech-Kommunikationsagentur Baloo PR und war unter anderem an den PR-Strategien für Digitalunternehmen wie Mozilla und Open Exchange operativ beteiligt. Für Medienrot schrieb sie bereits einige Gastbeiträge. Es passt also gut, wenn ich mit Frau Herdeanu einmal genau über den linguistischen Twist in der Kommunikation und PR sprechen kann. Zum Auftakt unseres Gesprächs wollte ich denn auch wissen, was denn ausgerechnet die Linguistik für eine gute Kommunikation beitragen kann.
An dieser Stelle muss ich ein bisschen ausholen, um auch einmal das Verständnis für Linguistik im Allgemeinen deutlich zu machen. Linguistik wird ja auch im Allgemeinen Sprachwissenschaft genannt. Das heißt, man beschäftigt sich mit Sprache und versucht, Sprache wissenschaftlich zu verstehen, zu analysieren. Das Interessante dabei ist auch, dass die Linguistik eigentlich die einzige Wissenschaft ist, bei der das Untersuchungsobjekt mit dem Untersuchungsinstrument übereinstimmt. Also man versucht mit Sprache zu analysieren und fasst dann auch die Erkenntnisse darüber wiederum in Sprache. Also es ist so ein bisschen wie eine Katze, die sich ständig selber in den Schwanz beißt. Das Spannende und was die Linguistik auch gerade für die Kommunikationsarbeit und PR beitragen kann, ist zum einen von der grundlegenden Erkenntnis geleitet, dass wir zwar jeden Tag, jeder von uns Sprache verwenden, wir reden jeden Tag, aber wir machen uns sehr selten wirklich darüber Gedanken, was Sprache mit unserem Denken bewirkt, inwiefern Sprache und Denken zusammenhängen und reflektieren sehr selten darüber. Gerade die Linguisten können in der PR-Branche sehr, sehr gut auch einsteigen und sehr viel Expertise auch mitbringen, weil sie zum einen, wie sehr viele Geisteswissenschaftler natürlich quasi gelernt haben zu lernen. Man kann sich strukturiert und systematisch in Themen einarbeiten, Themen durchdringen, abstrahieren und dann wieder anwenden. Und auf der anderen Seite haben Linguistinnen nicht einfach nur ein gutes Sprachgefühl, sondern wirklich geschulte sprachliche Expertise.
Und wenn wir das jetzt mal in den Punkt überführen, wie kann das denn oder wie merken Sie es vielleicht auch persönlich in Ihrer Arbeit? Also haben Sie irgendwie so ein paar konkrete Beispiele, wo Sie das Gefühl haben, da bin ich vielleicht anderen Kolleginnen und Kollegen einen Ticken voraus?
Ein Bereich, bei dem man das ganz stark merkt, ist die eigene Textproduktion, das Schreiben, was ja auch ein essentieller Bestandteil der Kommunikationsarbeit ist. Und da geht es um sowas wie zum Beispiel Textkohärenz und Kohäsion. Also inwiefern schafft man es auch, inhaltliche Zusammenhänge logisch stringent aufzuarbeiten und dann halt auch auf der sprachlichen Ebene, also nicht nur die inhaltliche Ebene, sondern auch die sprachliche Ebene, so sauber aufzusetzen, dass für den Leser, für die Zielgruppe es verständlich ist. Also der ganze Bereich Sprache und Verständlichkeit, die zielgruppengerechte Kommunikation, wie man da in der PR ja sagen würde, das ist wirklich was, bei dem man als Linguist sehr viele Vorteile hat, weil man das schon quasi aus dem Studium heraus darin geschult wird, auf die Feinheiten zu achten und was die entsprechenden Mittel sind, um das halt auch verständlich zu machen.
Nun komme ich tatsächlich immer eher aus dem Storytelling. Also wenn ich sozusagen für Kundinnen und Kunden Content, Inhalte erstelle, dann ist es bei mir ganz oft erstmal der Punkt, ich will die Geschichte erzählen. Das heißt, ich mache mir eine Struktur für die Geschichte. Nun sind Sie aber natürlich einfach aus einem anderen Background dabei. Fällt Ihnen da etwas auf, wo vielleicht auch das Geschichtenerzählen dann vielleicht ein Problem werden kann oder wo zumindest dann die Schwierigkeit entsteht, dass eine Geschichte vielleicht doch nicht so ankommt, wie man sich das gerne wünscht?
Da kommen wir in zwei Bereiche, wenn man so will, hinein, die auch aus der Linguistik kommen, beziehungsweise ist halt die eine Sache dann, wie schafft man es auch, diese Geschichte so zu vermitteln, so zu kommunizieren, dass sie auch verstanden wird? Und dann auch die Sprachwahl, also welche Wörter verwendet man, um diese Geschichte zu erzählen? Welche Metaphern verwendet man, also auch sprachlichen Bildern? Das ist der Bereich, der im letzten Jahr so ein bisschen auch in die Allgemeinheit gelangt ist unter dem Aspekt des Framings. Da gab es ja, wenn man sich daran erinnert, diese riesengroße Debatte mit Elisabeth Wehling und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hintergrund dessen ist, dass letztendlich wir, wenn wir Sprache verstehen, immer auch ein gewisses Grundwissen mitbringen. Und so diese generelle Frage, was muss ich wissen, um Wörter zu verstehen?
Frau Herdenau, wir haben bisher wenig über Sie persönlich gesprochen, beziehungsweise wo Sie denn gerade arbeiten. Wollen Sie vielleicht mal so ein bisschen uns erzählen, was macht Ihr Unternehmen, in dem Sie gerade arbeiten und was sind vielleicht auch die Themen, die Sie gerade treiben, also gerade aus der Kommunikationsperspektive?
Ja, ich bin seit Anfang des Jahres bei der Xinegay tätig. Das ist ein Technologieunternehmen, was hier in Berlin sitzt. Fokuspunkt des Unternehmens ist die Vereinbarkeit von künstlicher Intelligenz mit Datenschutz. Also genau die Themen der Zeit, das ganze Thema Privatsphärenschutz, Datenschutz, was auch fast schon so ein bisschen in die philosophische Ecke geht. Insofern, wie können wir Identität noch weiterhin gewährleisten und Autonomie auch des Individuums? Das Spannende bei diesem Unternehmen ist auch, dass es aus einem Forschungsprojekt an der Uni Oxford entstanden ist. Und so auch der CEO und Co-Founder, wie auch der CTO und Co-Founder, beide halt aus dem akademischen Bereich kommen. Der CTO, Professor Michael Hood, ist zum Beispiel halt auch noch Professor am Imperial College in London. Eine Konstellation, die es ja in Deutschland noch nicht so häufig gibt, dass man quasi auf der Universitätsseite arbeitet und dann halt auch in der freien Wirtschaft.
Und gibt es dabei besondere Herausforderungen, wenn Sie genau über so eine besondere Konstellation sprechen?
Es ist insofern natürlich immer wieder die Herausforderung, wie man es auch schafft, dieses sehr abstrakte Thema KI, künstliche Intelligenz, konkret runterzubrechen. Zum einen liegt es daran, dass zwar sehr viel über KI generell geredet wird, aber sehr selten klar ist, was das überhaupt heißt. Ja, man muss wirklich sagen, nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch wirklich KI drin. Zum anderen, je technischer es wird, desto schwieriger wird es natürlich, das auch einem allgemeinen Publikum zu erklären, um was es da wirklich genau geht und was die Details sind.
Wie schaffen wir es denn, dieses Thema wirklich an die Leute zu bringen? Denn aus meiner Perspektive ist es so, es fing an in sehr technologischen Bereichen und geht ja jetzt Stück für Stück über, ja, sagen wir es so, ins normale Leben der Leute.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Sache, dass wir teilweise ja auch schon von KI umgeben sind, ohne dass wir es insofern wirklich wissen und dessen bewusst sind. Und zum anderen, wie so häufig ist es die Frage, wie schafft man es, den Leuten quasi mit den Sachen, die sie im Alltag haben, zu verdeutlichen, um was es geht. Aktuell zum Beispiel kann man das an der Frage, jetzt kommen wir doch wieder auf Corona zu sprechen, Corona und Datenschutz. Also die Corona-App, die ja in aller Munde ist und die Frage, wie schaffen wir es da, dann halt weiterhin noch Datenschutz zu gewährleisten. Auf der einen Seite kann man das natürlich auf der rein ethisch-moralisch-philosophischen Ebene betrachten. Auf der anderen Seite ist dann wirklich auch die Frage, wie schafft man das denn, das technisch umzusetzen? Was sind denn die technischen Lösungsansätze für so etwas? Das ist dann natürlich wiederum ein schöner Bereich, in dem man dann als KI-Unternehmen auch aktiv werden kann.
Sitzen wir hier beide und telefonieren von Homeoffice zu Homeoffice. Wie hat sich das denn in Ihrem Alltag, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf diese persönliche Arbeitsebene überwechseln, wie hat sich das denn in Ihrem Alltag sozusagen manifestiert, beziehungsweise hat das für Sie auch Punkte gefunden, wo Sie sagen, da finde ich, das ist ein Vorteil und da ist es dann vielleicht auch ein Nachteil?
Ja, generell ist die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten oder auch von irgendwo anders, es ist ja Homeoffice, heißt ja nicht nur von zu Hause aus zu arbeiten, steht und fällt ja mit den Tools, auch die einem zur Verfügung stehen. Es ist ja so, die PR-Branche und der ganze Kommunikationsbereich ist ja ein sehr kreativer Bereich. Das heißt, auch die besten Ideen kommen nicht zwischen 9-to-5, wenn man am Bildschirm sitzt und auf dem Bildschirm starrt, sondern ja oftmals, wir kennen das ja wahrscheinlich auch, wenn man spazieren geht, wenn man den Abwasch macht oder was auch immer man halt macht. Insofern ist dann auch das Homeoffice eine sehr schöne Möglichkeit, das in den Alltag zu integrieren. Was man natürlich dann dazu braucht, sind ganz klar die Tools, auch um zum Beispiel mit dem Team in Kontakt zu bleiben oder halt auch um sich zu strukturieren. Also sowas wie Projektmanagement-Tools, da gibt es ja eine weite Auswahl von, was weiß ich, Meistertask, Asana etc. Jeder hat ja auch so ein bisschen seine Vorlieben. Aber das sind ganz wichtige Aspekte dabei.
Bleiben wir ruhig mal bei den Tools. Wie gehen Sie denn so durch den Alltag? Mit welchen Tools managen Sie denn sozusagen auch Ihre Arbeit?
Eine Sache hatte ich schon angesprochen, Projektmanagement, wahnsinnig wichtig. Die PR ist ja oftmals auch von Multitasking geprägt. Das heißt, man muss einfach auch gucken, dass man den Überblick behält über all die verschiedenen Aufgaben. Ich persönlich arbeite dabei mit einer Mischung aus analog und digital. Das heißt, ganz banal Stift und ein Blatt Papier, um Aufgaben aufzuschreiben, aber viel halt auch wirklich, wie gesagt, mit solchen Tools wie Meistertask oder Asana, um halt auch meine Aufgaben zu strukturieren und gerade bei langfristigen Sachen nicht den Überblick zu verlieren. Was natürlich auch noch sehr hilfreich ist, sind gerade für die Journalistenrecherche neben den bezahlten Varianten auch gewisse Tools, die da zur Verfügung stehen, auf die man auch kostenfrei zugreifen kann. Sowas natürlich wie LinkedIn. LinkedIn wird immer wichtiger in der Branche und bietet auch sehr viele Möglichkeiten, mit interessanten Menschen auch in Kontakt zu kommen. Cress natürlich, Tauriel ist auch eine sehr interessante Datenbank, bei der man dann auch weitere Kontakte ausfindig machen kann. Das sind halt auch wichtige Sachen, die ich da zum Beispiel verwende.
Das finde ich jetzt ganz spannend, weil aus meiner Wahrnehmung war es immer eher so, als wären bei LinkedIn verhältnismäßig wenige Journalistinnen und Journalisten, während ich das Gefühl hatte, dass es bei Twitter quasi so, nur so wimmelt. Tauriel, klar, ist logisch, das ist ja sozusagen die Connection und Cress ist auch klar, aber LinkedIn, da würde ich gern noch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Also haben Sie wirklich das Gefühl oder wie schaffen Sie es dort, die Journalistinnen und Journalisten für sich zu identifizieren?
Twitter ist natürlich bislang immer noch das soziale Netzwerk der Wahl bei Journalisten. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Allerdings bei LinkedIn habe ich persönlich beobachtet, dass es in den letzten Monaten immer mehr geworden ist, auf Journalistenseite auch. Wie so häufig, ja, das sind die Grundregeln des guten Netzwerkens. Man sollte schon einen gewissen Anknüpfungspunkt haben. Was ich persönlich zum Beispiel auch sehr gerne mache, ist bei Posts von Journalisten zu kommentieren, damit man halt auch ins Gespräch kommt, damit man auch Anknüpfungspunkte hat oder halt auch, wenn man im Vorfeld zum Beispiel per E-Mail Kontakt hatte, dass man dann halt auch den Kontakt auf LinkedIn überträgt und versucht, verschiedene Kontaktwege aufzuzeigen.
Ah ja. Okay, naja, ich glaube, da haben wir wieder alle was ein bisschen gelernt. Nun gibt's ja noch den spannenden Punkt. Sie haben zuletzt im Agentursegment gearbeitet und sind dann doch wieder auf die Seite eines Unternehmens gewechselt. Nun wäre natürlich immer so ein bisschen der spannende Punkt, der jetzt in diesen Zeiten vielleicht nicht mehr ganz so einfach ist. Gibt's denn einen großen Unterschied für Sie zwischen Agentur und Unternehmenskommunikation?
Ja, schon. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Allerdings ist es sehr, sehr hilfreich, beide Welten aus erster Erfahrung zu kennen. Zum einen ist es so, auf Agenturseite muss man sich darüber im Klaren sein, rein vom Wahl her, man ist Dienstleister. Und das heißt, es ist auch wahnsinnig viel psychologisches Geschick notwendig. Man muss sehr viel Erwartungsmanagement betreiben. Man hat aber auch die Möglichkeit, von den Inhalten her, ich sag mal, abwechslungsreicher zu arbeiten, weil man zum Großteil häufig ja für unterschiedliche Kunden arbeitet. Das heißt, auch unterschiedliche Themen bearbeitet. Das ist zum Beispiel dann auch ein Vorteil im Bereich Netzwerken, da man dadurch die Möglichkeit hat, mit unterschiedlichen Personen und Multiplikatoren wiederum in Kontakt zu kommen. Auf Auftraggeberseite, also quasi in-house oder in der Unternehmenskommunikation, ist es dann halt wiederum so, dass man die Möglichkeit hat, tiefer in die Themen einzudringen und nicht so sehr an der Oberfläche zu kratzen, wie das leider manchmal auf Agenturseite der Fall ist. Das wiederum heißt dann auch, dass man zum Beispiel sehr viel strategischer arbeiten kann, teilweise auch mehr Entscheidungsgewalten hat als Dienstleister. Wobei, das muss man ja auch sagen, man sich ja dann auch wiederum im Unternehmen in gewisser Weise ja auch wiederum für seine Arbeit gerade stehen muss und auch seine Arbeit dementsprechend repräsentieren muss.
Da bringen Sie es ganz gut auf den Punkt. So geht es mir tatsächlich auch. Also auf der einen Seite habe ich lange in Unternehmen gearbeitet. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch schon wieder relativ lange Dienstleister und muss auch ganz ehrlich sagen, es ist immer gut, beide Seiten zu kennen. Spätestens, wenn es auch darum geht, Entscheidungsprozesse. Ich glaube, das war das, was Sie so ein bisschen unter Fingerspitzengefühl meinten. Es geht am Ende des Tages darum, zu verstehen, wie kommen Entscheidungen zustande. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass es eben nicht immer rational ist oder beziehungsweise es Teile von Entscheidungen gibt oder von Entscheidungsprozessen, die nicht auf rationaler Ebene stattfinden, sondern ja Bauchgefühl, irrationale Ebene, teilweise aber auch unausgesprochene eigene Erfahrungen, die da mit reinspielen. Würden Sie das auch so unterschreiben?
Voll und ganz, ja. Da kommen wir fast schon ins Philosophische, wenn es darum geht, wie der Mensch Entscheidungen trifft, welche Aspekte damit reinspielen etc. Und wenn man das genauer analysiert, stellt man sehr schnell fest, dass der Mensch eben nicht nur rein rational handelt, sondern viel auch auf der emotionalen Ebene, auf der Beziehungsebene passiert und das in die Entscheidung alles mit reinfließt. Und das heißt, dass wenn man zum Beispiel auf Unternehmensseite arbeitet, viel Unternehmenspolitik auch immer mit dabei ist. Auf Agenturseite wiederum dann halt die Tatsache, dass auch da natürlich immer, wie gesagt, dieses Dienstleister-Auftraggeber-Verhältnis vorhanden ist. Diese menschlichen Aspekte darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Das ist wahnsinnig wichtig. Vielleicht sogar eine der wichtigsten Sachen überhaupt in der ganzen Branche. Und daran anschließend noch eine Sache, ist es so, dass wir in der Kommunikation ja sehr kommunikativ sind. Allerdings, ich denke, häufig ist es so, dass man auch lernen muss, zuzuhören. Also gar nicht so sehr die Tatsache, dass man selber so viel redet, sondern wirklich zuhört. Was will der andere?
Da kommen Sie mir wiederum sehr entgegen. Ich glaube, insbesondere in Zeiten wie diesen, wo alle über alles mit allem Recht haben wollen, ist es vielleicht doch ganz schlau, manchmal einfach nur zuhören oder vielleicht auch mal die Klappe halten.
Ja, man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben, beziehungsweise es ist auch diese Differenzierung zwischen, habe ich ein Argument oder habe ich einfach nur eine Meinung? Das sieht man ja aktuell auch wunderbar bei der Corona-Debatte in den Medien und bei der Frage Experte oder Nicht-Experte und wie man auch sich Experten gegenüber verhält.
Amen. Ich glaube, damit haben wir ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses Telefonat bedanken, beziehungsweise auch für dieses Interview, weil am Ende des Tages, glaube ich, sind wir jetzt wieder einen kleinen Schritt weiter. Ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.